schon früh einsteigen und einfach schnuppern sozusagen und sich einfach anschauen, könnte ich mir die Branche überhaupt vorstellen, weil es ändert sich ja auch jedes Unternehmen und jedes Arbeitsumfeld immer und einfach zu schauen, liegt mir das jetzt prinzipiell, mache ich das gerne, weil wenn nicht, dann muss man einfach offen und ehrlich sein und was anderes machen.
Schaffen wir der Sound of Business mit Host Christoph Hahn und
Manfred Heindl
und Alexander Heindl.
Das Unternehmen heißt
The Cool Tool GmbH
und dort machen sie.
Wir machen Maschinen für den Modellbaubereich, für den Schul- und Ausbildungsbereich.
Ja, ich freue mich, dass wir heute zwei Gesprächspartner haben, Manfred und Alexander Heindl. Danke für die Einladung zu euch nach Mödling.
Ja, danke fürs Kommen. Und danke für die Möglichkeit, ja.
Ihr seid ja mit euren Produkten sehr erfolgreich, vor allem auch im Export. Ihr habt auch den Exportpreis dafür bekommen. Aber der Weg bis dahin, der ist natürlich ein langer. Und über den Weg möchten wir auch ein bisschen heute sprechen und auch, wo es in der Zukunft hingehen soll. Zunächst aber da mal meine Frage. Was macht denn The Cool Tool GmbH eigentlich aus? Was macht euch einzigartig?
Ja, wir haben also einerseits vom Produkt her ein Produkt, das von den Kindern bis zum Erwachsenen, bis zum Ausbildungsbereich einiges abdeckt. Es handelt sich dabei um kleine Module, Maschinensysteme, mit denen man so gut wie alle Geräte bauen kann, die es auch industriell gibt. Das heißt, wir beginnen mit kindersicheren Stichsägen, Drechselbänken. Das geht dann über kleine Drehbänke, Fräsmaschinen, bis eben zu computergesteuerten Systemen, sprich 3-4-Achsen gesteuerte Fräsen, 3D-Drucker, Laserschneider, Lasergravierer. Das aber alles in einer kleinen Form und zum Großteil auch sicher.
Das hat ja damals vor einigen Jahren begonnen oder einige Jahre, ist vielleicht jetzt ein bisschen untertrieben. Wann hast du das Unternehmen gegründet?
Genau, das Unternehmen wurde 1982 gegründet, an sich aus einem Studentenjob heraus irgendwann einmal. Genau, also es sind doch schon einige Jahrzehnte vergangen seither.
Was hast du dafür eine Idee damals gehabt? Oder was war eigentlich der Grund, das Ganze zum Gründen?
Genau.
Hast du da Bedarf am Markt gesehen oder ist das irgendwie anders zustande gekommen?
Entwickelt hat sich's, wie erwähnt, aus einem Studentenjob. Das heißt, ich habe also neben Schule, Studium in den Ferien in Deutschland auf Messen gearbeitet im Werkzeugbereich. Habe dann auch begonnen, es war ja damals noch vor EU mit Grenzen und vor Schengen, Produkte aus Deutschland nach Österreich zu importieren, um zum Beispiel an Baumärkte zu verkaufen. Und aus dem heraus hat sich dann die Möglichkeit ergeben, also neben dem Studium mich selbstständig zu machen. Und so hat einmal diese Firma begonnen.
Wenn du da jetzt so zurückdenkst, dieser Schritt in die Selbstständigkeit, war das damals ein großer Schritt für dich? Hat das viel Mut für dich erfordert? Oder war das für dich immer klar, ich möchte Unternehmer werden?
Ich glaube, das Unternehmertum, das ist mir schon ein bisschen immer nahe gewesen. Es hat sich dann einfach auch ergeben, also wie gesagt, am Anfang neben dem Studium, dann ist es immer mehr geworden und schließlich war es dann natürlich ein Fulltime-Job. Und natürlich muss man immer ein bisschen abwägen, das Risiko, das Finanzielle, das ist ja gerade zu Beginn immer sehr schwierig, es hat ja keine Ressourcen oder was gegeben. Das war natürlich schon immer auch ein Risiko behaftet, ja.
Du hast den finanziellen Aspekt jetzt auch schon angesprochen, damals bei der Gründung. Was waren denn noch so die größten Herausforderungen in der damaligen Zeit?
Naja, damals natürlich, wie auch heute, einerseits die Logistik, dann auch die ganze Verwaltung. Man musste ja die Sachen immer importieren, verzollen. Man war auch sehr viel unterwegs. Wir haben sehr viele Messen damals auch gemacht, dann im nächsten Schritt im Ausland. Das war natürlich alles wesentlich schwieriger. Also wenn man nach Frankreich auf eine Messe gefahren ist, waren dort einfach 2-3 Grenzen dazwischen, wo man dann mit dem Auto gestanden ist, weil man Muster dabei hatte. Und das ist vielleicht das, was viele Leute heute vergessen, was natürlich auch die Europäische Union uns bringt an großen Vorteilen, gerade als kleines Land wie Österreich.
Ihr habt immer einen sehr starken Exportfokus.
Ja.
War das immer schon für dich klar, es muss nach rausgehen, es muss in die Welt gehen damit, weil der Markt in Österreich ist für dieses Produkt vielleicht zu klein?
Genau, also es war ja so, dieses Produkt, das wir jetzt hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich machen, das haben wir 1987 übernommen und zwar von der Firma Emco. Das ist ein größerer österreichischer Maschinenbauer, der das Produkt entwickelt hat, Ende der 70er, Anfang der 80er. Wir sind dann mit denen in Kontakt gekommen und ich hatte dann die Möglichkeit, diese Produktlinie von denen zu kaufen. Und da hat mich halt immer schon begeistert, dass das jetzt nicht nur in Österreich möglich war, sondern dass es wirklich ein einzigartiges internationales Produkt ist. das mir natürlich auch recht war, weil ich auch gern reise, gern in die Welt hinauskomme. Das konnte man ganz gut kombinieren. Und es ist eben auch ein Nischenprodukt, das muss man auch sagen. Und mittlerweile sind wir ja bei 95% Exportanteil.
Diese Nische, war das etwas für dich, wo du oft drüber nachgedacht hast, ist das vielleicht doch zu nischig, kann etwas zu nischig sein? Oft höre ich ja, eine Nische ist sehr gut, wenn du diese Nische hast. Wie war das denn für dich?
Naja, wir haben natürlich, als wir das dann übernommen haben, natürlich verschiedene Dinge auch ausprobiert. Also was funktioniert, genügt es, sich im deutschsprachigen Raum zu bewegen, wie auch immer. Und man hat dann halt gesehen, dass das Produkt wirklich für alle Märkte geeignet ist, natürlich auch mit all den Schwierigkeiten, die es gibt. Und die Nische hat aus meiner Sicht natürlich auch Vorteile, weil man sich darin relativ gut bewegen kann und auch in manchen Sachen nicht so schnell reagieren muss, wie wenn es jetzt zu einem Massenprodukt wird.
Und die Konkurrenz in dieser Nische, war die damals auch vorhanden oder hat es die gar nicht so
gegeben? Zu Beginn hat es eigentlich so gut wie keine Konkurrenz begeben. Wir sind aber schon relativ früh ins Ausland gegangen. Also wir waren auch schon Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in China, in Hongkong, in Thailand unterwegs. Und das hat dann relativ bald zu chinesischen Kopien geführt. Das war noch so einer der, so der ersten Challenges, wie geht man damit um? Mittlerweile ja, sehen wir das alles ein bisschen entspannter.
Jetzt habe ich da zwei spannende Fragen noch dazu. Das eine ist, du hast gesagt, du hast diese Produktlinie dann übernommen, mehr oder weniger. Was waren da auch so Gedanken? Hast du gedacht, gut, vielleicht funktioniert das nicht, deswegen möchten die dieses Produkt abgeben? Oder wieso machen die das nicht selber? Oder wieso brauchen die mich?
Genau. Also es war einfach so, dass es anscheinend bei denen in das Portfolio nicht so gut hineingepasst hat, wie es ursprünglich der Gedanke war. Also die Idee war ursprünglich vom Hersteller, Emco oder vom Erfinder, dass man gesagt hat, okay, wir verkaufen große Maschinen und jetzt gibt's kleine Geräte für die Kinder, so zum Einstieg, also so dieses Branding, also das Hänschen kauft die kleine Maschine, der Hans dann die große, also wie es halt bei BMW Fahrräder gibt oder Tretroller oder so irgendwas. Aber das Produkt hat mich fasziniert, weil es einfach von der Technik sehr ausgereift war, weil es eben auch was Einzigartiges war. Und wir haben dann eigentlich bei uns im Team eine Vertriebsstrategie entwickelt mit sehr viel Vorführung, mit sehr viel Präsentation, mit sehr viel Schulung. Und das hat sich dann gezeigt, dass das erfolgreich ist.
Wie dann auch in Asien war's, du hast das Thema, ja, es wird kopiert angesprochen. Wie vorsichtig warst du da auch dann bei diesen Produktpräsentationen? Weil einerseits muss man ja wahrscheinlich das schon gut präsentieren, dass das ja auch genommen wird. Auf der anderen Seite verratet man dann vielleicht auch ein bisschen mal, was dahinter steckt, oder?
Also man kann halt nicht wahnsinnig vorsichtig sein, weil wenn ein Kunde da ein Produkt kauft und es dann einfach nachbaut, es war für uns ein bisschen, ich sage mal, am Anfang ein bisschen unverständlich, dass Rechtssysteme in anderen Regionen natürlich ganz anders sind wie bei uns. Was sich auch jetzt natürlich in dieser Diskussion mit Gleichwertigkeit, europäische Gesetzgebung, investieren in Europa oder investieren in China, das sind schon ein bisschen andere Welten. Und das war damals natürlich auch so, oder? Obwohl es bestimmte Regeln gegeben hat, die ähnlich der europäischen sind, war die Umsetzung halt anders. Also es gibt zum Beispiel in China so gut wie kein Schadenersatzrecht. Was natürlich gerichtliche Verfahren, Beschlagnahmungen sehr teuer macht.
Verstehe. Wenn ihr jetzt einen neuen Markt erschließt, ins Ausland geht, nach welchen Kriterien macht ihr das? Wie funktioniert das, Alexander?
Ja, also das hängt immer ganz vom Markt ab und wie man da auch auf diesen Markt kommt. Also es ist auch sehr oft, dass sich gerade im Schul- und Ausbildungsbereich auf Märkten durch Ausschreibungen und neue Regierungsprogramme Chancen für uns ergeben. Und wir sind sehr viel auf internationalen Messen unterwegs. Wir haben ein großes Händler-Partner-Netzwerk weltweit. Und oft kommt man dann drauf, jetzt gibt es einen neuen Markt. Also zum Beispiel jetzt aktuell bei uns ist Peru. Da gibt es jetzt Projekte, da ist der Markt auch reif für unser Produkt. Dann schaut man, dass man da entweder einen lokalen Partner findet, dass man eine Messe in diesem Markt machen kann, um einfach vor Ort ein Bild noch zu bekommen. Und dann, also wie gesagt, wir sind ein Nischenprodukt, wir sind ein sehr spezialisiertes Produkt. gerade auch im Schul- und Ausbildungsbereich ist es hauptsächlich der direkte Export, weil man einfach einen lokalen Partner vor Ort braucht, der die Gesetzgebung kennt, der die Systeme kennt, die Leute kennt und das dann auch alles vor Ort mitbetreuen kann.
Wie schwer ist auch so ein Netzwerk sich aufzubauen? Jetzt bist du ja auch mittendrin bei dem Ganzen. Was sind da so die Herausforderungen bei dieser Partnersuche?
Ja, die Herausforderung ist es eben, gute Partner zu finden, die nicht nur einmalige Projekte abwickeln wollen. Dadurch, dass ich ja sozusagen schon den Fußstapfen trete, haben wir schon auch in einigen Ländern wirklich sehr gute, sehr verlässliche Partner. Und für uns ist es eben wichtig, dass das eine langfristige Perspektive hat und dass man einen Partner hat, der sozusagen, wo das auch Handschlagsqualität hat, wo man einfach sagen kann, da kann man sich über viele Jahre verlassen, dass der auch die Servicequalität einhaltet und die ganze Nachbetreuung.
Ja, wir haben jetzt schon einiges sozusagen über die Gründung gehört, sind jetzt schon ein bisschen so Ausblick in der Zukunft. Jetzt von dem Start bis jetzt, was waren denn das auch so diese Meilensteine oder wo hat es so Entwicklungssprünge gegeben, wo man sich vielleicht auch heute denkt, ah, das hätte ich mir damals nicht gedacht?
Naja, es war mal, wie gesagt, einerseits die Übernahme des Produktes, dann diese Weiterentwicklung. Also es war ja ein kleines Produkt, eher für den Spielwarenbereich. Wir haben das dann ausgebaut, die Palette ist breiter geworden mit präziseren Maschinen, computersteuerten Maschinen. Das war jetzt vom Technischen her. Und wir sind dann eben auch, nachdem wir am Beginn ja eher in dem Modellbaubereich, also in dem privaten Bereich tätig waren, war so typisch die Modellbauer, die halt was zu Hause, die basteln oder für die Kinder was wollen oder selbst etwas machen, haben wir gesehen, dass der Schulbereich auch interessant ist für die Maschine, weil sie eben eigentlich die einzig kindersicheren Maschinen weltweit sind. Wir haben die auch mittlerweile in fast allen Ländern zertifiziert, nach der Spielzeugnorm, nach den Regeln in den USA, in Japan, in China und so weiter. Aber da haben wir festgestellt, dass in der Schule es nicht genügt, dass die jetzt ein tolles Gerät, eine Maschine bekommen, sondern die wollen auch das ganze Umfeld. Das heißt, wir haben dann begonnen, Lehrpläne zu machen, Stundenbilder zu machen, Projekte zu machen, Materialpaket, also ein rundum sorglos Paket für den Lehrer, der sagt, okay, und jetzt habe ich eigentlich alles. Also ich ziehe das nur aus dem Schubladel und habe eigentlich einen fertigen Unterricht.
Jetzt habt ihr eine ganz schön lange Wertschöpfungskette, muss man ja sagen. Wie teilt ihr euch das auf im Unternehmen?
Ja, also ich bin eher so im Bereich jetzt Vertrieb und ich sage jetzt mal auch aufgrund vom Alter eher so was im Bereich E-Commerce, Digitalisierung betrifft. Da war bei uns vor allem durch Corona noch einmal ein deutlicher Schub. Ja, und habe dann so auch meine Marktsegmente und bin eher so in dem Bereich, also alles, was unser ganzer digitaler Auftritt und Werbematerialien ist, das ist jetzt so eher meine Nische oder mein Bereich bei uns in der Firma im Moment.
Ja, also traditionell, also bin jetzt kein Techniker, bin eher ein Wirtschaftler. Wir haben halt bei uns Techniker, die die Produktentwicklung machen, die die Weiterentwicklung machen. Wir haben dann teilweise Externe, die sich dann um Software und solche Dinge kümmern. Ich bin natürlich dann auch im Bereich Einkauf tätig, auf der Kalkulation und so weiter. Und habe halt mehr oder weniger auch meine Stammkunden sozusagen, meine Stammmärkte. Und die nächsten Schritte sind also, dass wir versuchen, das so sukzessive zu übergeben, ja.
Stammkunden, das ist angesprochen. Ist das etwas, auf die man besonders achtet danach?
Ja, ich glaube schon bei uns insbesondere, weil wir natürlich sehr gutes Feedback bekommen. Also wir sind ja nicht so nah am Kunden, am Endkunden, am Benutzer dran, wie jetzt unsere Partner, speziell jetzt im Schulbereich. Also wir haben ja zu Schulen direkt eher weniger Kontakt, sondern nur über unsere Vertriebspartner. Und da sind natürlich diese Rückmeldungen, die kommen oder wenn die Trainings machen, wenn die Workshops machen, bei denen wir sie auch unterstützen, ist natürlich für uns sehr wichtig. Einerseits vom Vertriebskonzept, von den Unterlagen, aber natürlich auch von der Technik. Man sagt, das ist irgendwie doch zu kompliziert, kann man das einfacher machen? Oder die wünschen sich irgendein Features, können wir das dazu entwickeln? Also das ist schon ganz, ganz wichtig. Und vor allem, wenn man sagt, langjährige Kunden, wir reden dort wirklich von 10, 20 Jahren, wo wir mit denen zusammenarbeiten, es gibt natürlich auch diese Vertrauensbasis. Also dass wir wissen, der will jetzt nicht einen Vorteil rausholen, sondern der will gemeinsam das Produkt oder das System weiterentwickeln.
Ganz, ganz wichtig natürlich in der heutigen Zeit. Hier am Standort in Mödling, ich durfte ja vorher schon ein bisschen durch die Fabrikshalle auch gehen, habe mir schon einiges gezeigt. Man wird auch auf unseren Social-Media-Kanälen dann einiges sehen. Davon sehr spannend, kann ich nur sagen. Ihr seid da circa 15 Mitarbeiter, glaube ich, herum, oder?
Ja.
Ihr habt bewusst diese Größe gewählt. Ist das etwas, wo man doch noch vielleicht auch ein bisschen familiärer ist, noch nicht zu groß? Oder wie hat sich das entwickelt, die Aufstellung hier im Unternehmen?
Ja, an sich einfach mit der Größe des Unternehmens. Also wir versuchen natürlich, alles, was wir nicht unbedingt selbst machen müssen, auszulagern. Sprich, wir haben sehr viele Zulieferanten, die Komponenten machen. Dann versuchen wir natürlich, dass diese Komponenten, wenn es möglich ist, auch assembliert werden bei denen, weil die natürlich andere Möglichkeiten haben durch Automatisierung oder durch einfach günstigeres Personal, das wir hier am Standort nicht so haben. Also unsere Leute arbeiten auch seit mindestens 10 Jahren bei uns. Also ich glaube, die jüngste Mitarbeiter, also in Anführungszeichen, ist jetzt seit 3 oder 4 Jahren hier. Die meisten sind 20, 25 Jahre. Wir haben ja schon 2, die in Pension gegangen sind mittlerweile. Und das ist natürlich sehr gut, weil einfach diese Qualität gesichert wird. Aber eben alles andere versuchen wir an unsere Zulieferanten nach Möglichkeit auszulagern.
Ja, in Pension gegangen. Alexander, für dich dauert es, glaube ich, noch ein bisschen, bis du in Pension gehen kannst.
Ja, genau.
Du stehst da eher am Anfang. Ich möchte mit euch jetzt ein bisschen auch über diese Nachfolge sprechen. Wie hat sich das bei euch denn ergeben? War das immer für dich schon klar, du steigst hier ins Unternehmen ein oder auch mal ganz was anderes zu machen?
Ja, also man kommt da einfach so schrittweise rein. Also dadurch, dass wir ein Familienunternehmen sind, war das immer schon im Sommer, in den Sommerferien hat man mitgeholfen. Wenn was zu tun war, hat man mitgeholfen. Man wächst sozusagen mit der Firma auch gemeinsam auf. Man kennt die Leute alle schon sehr lange, die Mitarbeiter oder jetzt mittlerweile die Kollegen auch alle. Und man wächst da so rein und dann hat sich das sozusagen auch nach meinem Zivildienst, bin ich dann neben meinem Studium immer mehr eingestiegen. Und dann hat sich das so schrittweise etabliert, ja. Und Gott sei Dank funktioniert ja die Zusammenarbeit bei uns in der Firma ganz gut, ja. Auch wenn es nicht immer ganz leicht ist. Aber das hat sich dann so prozessweise ergeben. Und für mich war das dann eigentlich schon relativ früh klar, da möchte ich dabei sein. Und ich war auch dann schon früh dabei und habe schon mit 18, 19, 17 meine ersten Messen alleine gemacht, um da auch schon einfach einen Einblick in diese Welt zu bekommen.
Ich habe das Schmunzeln vorher jetzt so kurz gesehen. Wie schwer oder leicht ist es eigentlich auch, das Familiäre dann vom Beruflichen zu trennen? Geht das oder geht das gar nicht?
Ja,
oder?
Ich weiß nicht, ob man das trennen muss, oder? Also es ist, sagen wir mal, wenn wir gemeinsam auf eine Messe fahren, dann geht man halt am Abend weg und man trinkt gemeinsam ein Bier, wie auch immer. Oder er wird sich natürlich dann vielleicht mit den Jüngeren verabschieden und dann sagt, okay, ich gehe nochmal um die Häuser. Und klar bespricht man dann auch irgendwas Berufliches. Man sagt, okay, wie war das heute oder wie war das Gespräch mit dem Kunden oder gibt's intern irgendwelche Sachen? Also ich glaube, das ist ein fließender Übergang, den man nicht unbedingt trennen muss. Und natürlich hat dann jeder seine eigenen Hobbys, seine eigenen Bereiche, die dann nichts mehr mit dem Unternehmen zu tun haben.
So wichtige Entscheidungen, seid ihr da eigentlich immer einer Meinung, auch so was die Ausrichtung der Firma betrifft, oder gibt es da dann doch unterschiedliche?
Glaube ich auch ein bisschen eine Generationenansicht. Ja. Als Junger versucht man natürlich auch immer stark seine Ideen reinzubringen und ist eher dazu geneigt, Sachen, bestehende Sachen gleich zu ändern und neu zu machen und Innovation reinzubringen. Da sind wir nicht immer manchmal einer Meinung. Ich würde sagen, mein Vater hat manchmal ein bisschen eine konservative beziehungsweise eine, wir machen das so schrittweise Ansicht, aber das ergibt sich einfach so durch die Erfahrung auch, die auch ganz wichtig ist für mich, dass ich da einfach auch sehe, weil das hat es ja eigentlich alles dann auch schon mal irgendwann gegeben und dass man da einfach die Sachen mitnimmt und daraus lernt.
Der Erfolg gibt euch recht, das funktioniert ja gut. Kann man auf jeden Fall davon sehr viel lernen, wie ihr das macht. Was hast denn du von deinem Vater lernen können auch? Oder gibt es etwas, was du sagst, das beeindruckt mich besonders vielleicht?
Ja, schon einiges. Und zwar nach wie vor diese Begeisterung für die Firma, für dieses Produkt. Ja, und auch dieses, wir probieren immer was Neues und dann trotzdem dieses Qualitätsbewusstsein. Also einfach, wir wollen jetzt nicht auf Pump wachsen, sondern wir wollen organisch wachsen. Die Qualität muss stimmen, aber trotzdem diese Begeisterung für das Produkt und einfach für dieses Unternehmertum, das nimmt man einfach mit.
Gleiche Frage an dich. Was kannst du vom Alexander lernen?
Ja, dass er natürlich ein bisschen einen anderen Zugang hat. Und ich bin eher so konservativ, das heißt kostenbewusst. Er ist natürlich in das Unternehmen in eine bestimmte Größe schon hineingewachsen und hat damit ein bisschen einen anderen Zugang, wo ich vielleicht ein bisschen zu verhalten bin. Und das ist oft ein ganz guter anderer Ansatz. Man sagt, okay, man probiert das halt einfach. Okay, es gibt ein Risikokapital, man probiert es, wo ich aus meiner Geschichte heraus, wo man sich alles selber arbeitet, natürlich vielleicht ein bisschen vorsichtiger bin. Also das ist ganz gut. Auch wenn man natürlich jetzt gemeinsam was machen kann, also man mehr Kapazität und natürlich der ganze Zugang zu neuen Medien, zu neuen Vertriebswegen, wo ich immer oft denke, weiß nicht, wer kauft was über TikTok oder so ähnliche Dinge, aber sagt, das ist einfach ein Markt und ja. Ich meine, ich weiß nicht, 2 Milliarden Menschen können nicht alle falsch liegen. Also das ist sicher eine ganz gute Ergänzung, ja.
Wie sehr ist das auch Thema bei euch, auch Marketing, Social Media, neue Kanäle? Ist das was, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht so am Endkonsumenten dran seid, immer etwas, was man jetzt machen muss unbedingt?
Ja, ganz klar. Also das hat sich durch Corona meiner Meinung nach nochmal stark beschleunigt. Also wir hatten vorher schon einen Social Media Auftrieb, eine Homepage, aber wir hatten zum Beispiel keinen direkten Vertrieb an den Endkonsumenten. Das haben wir nur über Händler abgewickelt. Jetzt haben wir E-Commerce, wir sind auf Amazon. Das wächst auch sehr gut in den letzten Jahren. Und das ist, auch wenn man jetzt so sich andere Firmen anschaut, die in unserer Größe sind und mit denen redet, also dieses Direct-to-Consumer an den Endkonsumenten ist sicher auch eine Zukunft für Hersteller. Und man braucht sicher Social Media, einen guten Internetauftritt, um die Marke im Internet zu präsentieren, weil man eben weniger direkte Schnittpunkte im Geschäft oder auf Messen mit dem Kunden hat. Aber nach wie vor sind für uns Messen, also so Vertriebsveranstaltungen, sehr, sehr wichtig, um Händler zu finden. Aber auch, weil es ist ein physisches Produkt, das muss man einfach auch sehen und das physisch präsentieren zu können.
Wollte ich nämlich gerade fragen, so Messen ist es nach wie vor noch etwas, was total wichtig für euch ist.
Definitiv.
Dort präsent.
Ja. Also speziell im Rahmen, um Wiederverkäufer und Vertriebspartner zu finden. Da haben wir noch keinen wirklich guten digitalen Zugang gefunden, aber schon ein paar Sachen probiert. Zum End, also B2C geht es ein bisschen besser. Da ist eher das Thema, wie viel machen wir, um unsere Händler da nicht zu benachteiligen. Also das ist meistens so ein Ausprobieren, indem wir sagen, okay, wir unterstützen unsere Händler diesbezüglich auch, wir werben auch für die Händler, aber wir selber bieten es auch an, um einfach sozusagen das Produkt verfügbar zu machen.
Was sind da für euch auch die größten Herausforderungen jetzt in der Zukunft? Ist es auch das gesagt, den Einkauf, den machst du auch größtenteils. Ist das auch etwas, was immer schwieriger wird, sozusagen die Einzelteile zu bekommen, dass man die auch dann zusammensetzen kann? Oder überlegt es einfach noch mehr selber zu machen?
Naja, es ist bei uns insofern ein bisschen schwierig. Das liegt natürlich an der Grundkonstruktion damals, das ja aus den 70er Jahren gekommen ist, wo man glaubt hat, man muss alles speziell und sonder machen. Wir haben sehr viele Einzelteile, also eigene Spritzgussformen, Druckgussformen, Stranggussformen, die nur für uns gefertigt werden. Das macht es natürlich ein bisschen tricky, also man kann das nicht out of the box von irgendwo kaufen. Da haben wir aber eben über diese Jahrzehnte einfach ein gutes Lieferantennetzwerk auch aufgebaut. Da gibt es manchmal Probleme, wenn Firmen vom Markt verschwinden, also was man jetzt so hört, wenn es Fusionierungen gibt. Oder wenn einfach Betriebe so groß werden, dass sie sagen, okay, diese Stückzahlen, die wir haben, was für 5000 Stück machen die nichts oder so irgendwas. Also das ist dann schon eigentlich ein permanentes Sourcing auch, das wir dann machen.
Wir haben ja vor uns am Tisch so eine Maschine stehen. Was ist das genau, wenn ich fragen darf?
Das ist jetzt eine Zahnradfräse. Das heißt, das ist eigentlich eine normale Fräse mit einer vierten Achse. Und dann in dem Fall eben mit einem speziellen Fräskopf, mit dem dann Zahnräder gefräst werden können.
Das kann ich ab welchem Alter bedienen?
Also wir empfehlen es jetzt so vom Schulbereich her so ab 12, 13 Jahren, sprich so Unterstufe 12, 13, 14, wo es einfach darum geht, ein bisschen räumliches Verständnis zu machen, auch technische Aspekte. Das geht dann schon so ein bisschen Richtung HTL auch.
Das heißt eigentlich gut zum Testen, auch in welche Richtung ich meine Ausbildung natürlich dann wählen möchte.
Genau, ja. Das haben wir also festgestellt, dass auch sehr viele Industriebetriebe unsere Produkte kaufen, so zum Thema Berufsorientierung, Tag der offenen Tür, eben was will ich werden, was macht ein Zerspaner, was macht ein Dreher, weil eben unsere Geräte einfach, sie sind, sie sind mobil, ich kann sie überall mitnehmen und sie sind ungefährlich. Das ist halt der große Vorteil.
So von den Geschäftsfeldern her, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen in die Zukunft schauen, glaubt ihr, tut sich da auch einiges jetzt in eurem Umfeld, wo ihr auch nochmal neue Bereiche schließen möchtet, müsst, oder ist es jetzt eher auch dieser Bereich im Bildungsbereich, auch für die Ausbildung, der eh jetzt sehr viel Potenzial noch haben wird in den nächsten Jahren?
Ja, definitiv. Also der Modellbaubereich ist jetzt ein Bereich, wo wir jetzt nicht unbedingt das große Wachstum sehen. Das ist aber auch nur noch ein kleinerer Bereich bei uns. Der wichtigste Bereich ist definitiv Schule und Ausbildung. Da sehen wir auch das größte Potenzial, weil, deswegen haben wir auch 96% oder 95% Exportanteil, weil es einfach viele neue Länder gibt, die sehr viel Geld in die Bildung investieren. Vor allem in die technische Ausbildung. Also die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, das sind gute Märkte. Aber auch Lateinamerika, in Südostasien, das sind Länder, die viel in die technische Ausbildung investieren, die hier auch neue Schulen bauen, entsprechend auch viele junge Leute haben, die sie ausbilden. Da sehen wir definitiv großes Wachstumspotenzial, aber auch in Europa, Stichwort Fachkräftemangel, dass einfach mehr in die Frühförderung investiert ist. Und man sieht es ja auch in Österreich, es ist jetzt nicht mehr selbstverständlich, dass jede Firma die passenden Lehrlinge findet, sondern die müssen schon früher anfangen. Und generell die Lehrpläne, das haben wir jetzt in den letzten paar Jahren gesehen nach Corona, wieder ein bisschen mehr weggehen, nur von Digitalisierung, sondern auch sagen, ja, wir brauchen auch Hands-on, Werken muss wieder dabei sein, kreatives Arbeiten. Und da passen wir einfach sehr gut in diese Marktentwicklung rein.
Das heißt, da wird der Weg auch hingehen.
Genau, ja. Das ist seit einigen Jahren eigentlich das Thema, selbst was zu machen, eben auch wieder technisches Interesse zu vermitteln, um eben auch Fachkräftemangel und andere Dinge eben irgendwo entgegenzuarbeiten.
Zum Abschluss noch ein paar vielleicht persönlichere Fragen. Das eine ist, was war für dich der stolzeste Moment? Hast du da so einen, an den du besonders gerne denkst?
Gut, jetzt natürlich einmal der Exportpreis als doch kleines Unternehmen, den zu bekommen. Dann natürlich auch, dass der Einstieg vom Alexander dann doch geklappt hat. Kann man ja doch nie so genau sagen, auch wenn der Weg schon dorthin geführt hat, durch das Studium und so weiter. Also das waren sicher die interessanten Dinge, so in der letzten Zeit.
Hätte es für dich da auch so einen Plan B gegeben, wenn der Alexander gesagt hätte, interessiert mich nicht?
Ja gut, dann hätte man halt über irgendeinen Verkauf oder was überlegen müssen. Oder ist natürlich strategisch, muss man das ganz anders aufbauen. Aber natürlich hätte es den gegeben, aber so ist es natürlich der bessere Weg.
Absolut. Was war für dich so ein Moment, der dich so besonders stolz gemacht hat in der Firma, seit du dabei bist?
Es war sicher auch der Exportpreis, ein tolles Event und auch eine schöne Auszeichnung für uns. Ja, gerade so Nischenunternehmen, die dann doch mal zu zeigen, was es nicht alles gibt auch in Österreich. Ja, da gibt es ja ganz, ganz viele tolle Firmen. Und sicher auch, dass das gut funktioniert mit der Übergabe. Und wenn man dann einfach doch gemeinsam auf einer internationalen Messe in New York oder in Hongkong ist und dort einfach so diese Firma und auch dieses Familienunternehmen so international präsentieren kann.
Wie schwer oder leicht ist es für dich auch so ein bisschen aus den Fußstapfen des Vaters rauszutreten? War das für dich auch mal so Thema, auch wie du hergekommen bist, sozusagen dem Unternehmen auch deinen eigenen Stempel aufzudrücken, jetzt positiv formuliert gemeint, aber und nicht nur der Sohn des Gründers zu sein?
Ja. Das hat sich sicher so schrittweise bei uns ergeben. Also ich habe schon die ganzen Stationen, ich war auch hinten in der Produktion und im Lager. Dadurch kenne ich auch alles. Wir haben die Leute auch schon lange. Und jetzt, das ist sicher jetzt der Schritt, dass man sagt, man macht eigene neue Produktlinien, auch mit dem ganzen Online-Auftritt. Man passt einfach das an, einfach wie man sagt, das hätte man jetzt selber gerne. Das ist sicher so ein Prozess. Aber natürlich ist das auch immer eine Abstimmungssache und man ist nie ganz einer Meinung, aber das funktioniert bei uns eigentlich sehr gut mit der Abstimmung.
Manfred, gibt es etwas, was du heute anders machen würdest vielleicht? So.
Ja, natürlich sicher sehr viele leere Kilometer gemacht, weil mir die Erfahrung gefehlt hat. Und wenn man sie mit 20 selbstständig macht, dann hat man natürlich noch nicht sehr viel Erfahrung. Und da haben wir sicher viele Dinge gemacht, die man anders machen könnte. Aber generell oder gerade im Nachhinein betrachtet, okay, hat man daraus vielleicht auch viel gelernt, um dann vielleicht später, wo mehr Schaden entstehen konnte, diesen Fehler nicht mehr gemacht hat.
Welchen Tipp würdest du da mitgeben, einen jungen Unternehmer zum Beispiel?
Naja, dass er sich schon überlegt, welches Risiko eingeht, ob es auch eine Absicherung gegen dieses Risiko gibt und welche Möglichkeiten er halt dann doch hat, wenn einmal etwas schief läuft. Ja, da hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen der Zugang mittlerweile verändert, oder? Also man ist jetzt als Unternehmer vielleicht nicht mehr unbedingt der Böse, der da rausgetrieben werden muss, aber da, ich glaube, ist es einfach wesentlich, dass man sich auch immer einen zweiten, eben einen Plan B offen hält, wenn etwas nicht so funktioniert, ja.
Alexander, welchen Tipp hättest du für junge Unternehmer?
Einfach schon früh einsteigen und einfach schnuppern sozusagen und sich einfach anschauen, könnte ich mir die Branche überhaupt vorstellen, weil es ändert sich ja auch jedes Unternehmen und jedes Arbeitsumfeld immer und einfach zu schauen, liegt mir das jetzt prinzipiell, mache ich das gerne, weil wenn nicht, dann muss man einfach offen und ehrlich sein und was anderes machen, weil das wird zumindest aus meiner Sicht langfristig für kein Unternehmen gut funktionieren. Also wenn man sich quält, gerade als Unternehmer, wo man ja dann doch längere Zeiten hat und ja auch viele verschiedene Sachen machen muss und auch auf Herausforderungen ja positiv reagieren muss, dann wird das nicht funktionieren. Und natürlich ein gutes familiäres Umfeld, dass man sagt, das funktioniert in der Firma. Also meine Mutter arbeitet ja auch schon lange bei uns mit und macht auch den Bereich Messen und Personal viel mit. Das ist eine große Entlastung, dass man da sagt, man hat da flexible Kapazitäten. Dann der Vater sozusagen, der den Bereich macht, dass man das einfach alles aufteilen kann. Und dann klappt das sicher auch ganz gut.
Das hoffe ich für euch natürlich. Es klingt sehr gut. Ich wünsche euch alles Gute auch für die Zukunft und vor allem vielen Dank für das Gespräch und die Einladung.
Wir danken.
Vielen Dank.
Das war Schaffen wir, der Sound of Business. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie, erzähle anderen Menschen davon und abonniere unseren Kanal. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Schaffen wir, der Sound of Business.